Sophie, weißt du, was in deinem Pipi drin ist?
Heute jetzt wahrscheinlich rote Beete dann. Also wird ein bisschen rötlich sein, ja?
Okay.
Und wolltest du das wissen?
Nee, ich wollte dir sagen, dass da auch wahrscheinlich Weichmacher aus Kunststoff drin sind. Also Chemikalien, die in Plastik drin sind.
Ach so.
Ja, Plastik ist ja wirklich überall um uns rum. Es wird immer mehr. Und das heißt auch, Plastikteilchen und Plastikchemikalien sind sogar in uns Menschen. Also müssen wir weg von Plastik oder können wir doch mit Plastik leben, aber besser? Darum geht's heute bei Update Erde.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Und wir sind Sophie Stiegler
und Ann-Kathrin Horn
aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova. Wir schauen jede Woche für euch, was es Neues gibt in Sachen Klima, Umwelt und Artenvielfalt.
Diese Woche ziemlich groß ist das Thema Plastik. Gerade läuft in Kanada nämlich ein großes internationales UNO-Treffen dazu.
Da reden mehr als 170 Länder drüber, wie man Plastikmüll verringern könnte und wie man erreichen kann, dass in Plastik weniger giftige Stoffe drin sind.
Unsere Plastikexpertin im Update-Erde-Team ist Kerstin Ruskowski und die hat vor einer Weile mal ihren Urin auf Plastikrückstände testen lassen und war überrascht, dass sie da bei vielen Werten im schlechten Bereich lag. Aber sie hat uns gesagt, Weichmacher aus Plastik im Urin sind in jedem von uns drin.
Die ExpertInnen vom Umweltbundesamt haben auch gesagt, dass das bei allen Menschen in Deutschland so ist und dass das irgendwie so ein bisschen der Preis ist, den wir zahlen müssen, wenn wir in so einer modernen Welt leben mit allen Vorzügen und eben auch Nachteilen von Plastik.
Und wir gucken uns das jetzt mal an. Also was sind die Vorteile von Plastik? Was sind die Nachteile? Müssen wir auf Plastik verzichten oder geht's auch mit?
Ja, also ich hätte gern die Vorteile und nicht die Nachteile. Wir können aber mit den, ja,
da haben wir was zu bieten.
Yes. Wir fangen mal mit den Vorteilen an. Plastik hat ja eigentlich einen ziemlich schlechten Ruf, zumindest so aus Umweltsicht. Aber an sich ist Plastik ja total super, oder?
Ja, weil es sehr viel kann. Erfunden wurde Plastik, weil ein Forscher Billardkugeln anders herstellen wollte. Die waren damals noch aus reinem Elfenbein.
Oh, wow. Okay, ganz schön teuer.
Ja. Und er hat dann Stoffe zusammengemixt, die man formen konnte und die dann trotzdem fest und stabil waren. Das war so vor 150 Jahren. Und der Vorteil ist halt vor allem das, ne? Du kannst jede Form kriegen und es ist super stabil.
Oder eben weich und elastisch, also egal, was man gerade so braucht. Ja. Ne? Plastik kann es liefern in allen Farben, in leicht und schwer. Ich weiß nicht, ob man heute noch Flugzeuge ohne Plastik bauen könnte. Würde man die in die Luft kriegen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, ne? Oder Autos würden mehr Sprit verbrauchen, weil sie schwerer wären ohne Plastik. Man kann es super sauber machen. Im Krankenhaus hilft es, das ist hygienischer. Lebensmittel halten in Plastik länger. Man kann es schnell und billig herstellen. Also es gibt so viele Vorteile, dass es echt kein Wunder ist, dass es dann ungefähr so in den 1930er Jahren, da ging das dann richtig los mit so einem richtigen Plastikboom.
Und dann haben die Leute aber irgendwann gemerkt, okay, es ist nicht nur alles super am Plastik.
Ja, also wir können ja mal die größten Nachteile zusammenfassen. Erstens ist Plastik aus Erdöl. Das heißt, beim Herstellen wird viel CO2 freigesetzt.
Minuspunkt.
Zweitens, Plastik zerfällt nicht in der Natur, sondern es zerfällt, wenn dann einfach immer nur in immer kleinere Teile und die landen dann oft in der Natur.
Und dann werden sie von Schildkröten gegessen oder Fischen oder so und die Fische essen dann wir und dann so.
Und wir atmen sogar dieses Mikroplastik ein, ne? Das ist in der Luft sogar drin von dem ganzen Zeug, wo das so abgerieben wird, ja.
Auch nicht so toll.
Nee. Und drittens, in Plastik sind viele Stoffe drin. Eine neue Datenbank sagt, 16.000 verschiedene Stoffe werden da insgesamt verarbeitet. Und viele davon sind ungesund, wenn die sich lösen. Also wenn unser Essen damit in Kontakt kommt. Und bei vielen Stoffen weiß man auch gar nicht, was die in unserem Körper so machen, ne? Wenn das dann im Urin nachgewiesen wird. So. Und dadurch, dass da so viele Stoffe zusammengemixt werden, ist es auch schwerer, Plastik zu recyceln, also einzuschmelzen und dann neues Plastik draus zu machen.
Ja, wird auch noch nicht so viel gemacht, kann man sagen. Momentan wird das meiste Plastik nicht recycelt, auch wenn sich da die Quote schon ein bisschen verbessert hat.
Ja, also es gibt da schon viel Forschung zu, aber das Problem ist halt auch, dass immer weiter neues Plastik hergestellt wird, weil es im Moment viel billiger ist, Plastik neu herzustellen als zu recyceln. Und neues Plastik hat auch bessere Qualität als Recycled Plastik, das ist stabiler. Aber halt weiter immer mehr neues Plastik heißt auch immer mehr Plastikmüll. Und das ist wirklich ein Problem für, ja, für uns alle, aber auch so für Leute wie Laura Griestop von der Umweltorganisation WWF.
Wir haben pro Jahr rund 12 Millionen Tonnen Kunststoffeintrag in die Meere. Das ist rund eine Lastwagenladung pro Minute. Das wird weiter steigen. Das wird sich bis 2060 laut OECD verdreifachen.
Das ist ja auch angekommen, dass das ein Problem ist. Also viele Länder wollen das ändern und deswegen treffen die sich auch gerade zu dieser UNO-Konferenz in Kanada. Und auch die EU, die hat gerade diese Woche strengere Regeln beschlossen für Plastikverpackungen. In 6 Jahren müssen die entweder aus altem Plastik sein oder sie müssen recycelbar sein. Also man muss daraus dann nochmal neues Plastik machen können. Heißt, es tut sich ja auch was.
Ja, und es gibt auch Stellschrauben, an denen Industrie und Politik drehen können, dass dann mehr passiert.
Ja, und dass eben dann weniger Plastik hergestellt und weniger benutzt wird am Ende. Ja, muss ja nicht alles in Plastik verpackt sein.
Ja, es gibt auch so Sachen, über die man vielleicht gar nicht so nachdenkt, was eine Lösung sein könnte. Also jetzt mal zum Beispiel im Supermarkt. Saft gibt es ja oft so im Tetrapack, also so in Getränkekartons. Und so ein Getränkekarton besteht aus vielen verschiedenen Stoffen, die schwer voneinander zu trennen sind. Also das Recycling ist sehr kompliziert. Und stattdessen könnte man auch das Saftkonzentrat als Pulver in einer Papiertüte kaufen und dann zu Hause mit Leitungswasser anmischen. Sowas gibt es auch schon bei Hafermilch und bei Saft auch schon, ja.
Ist ja total clever, oder? Also da muss ich nicht das ganze Wasser auch durch die Gegend transportieren, weil das habe ich ja schon zu Hause. Okay, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gesehen im Supermarkt, so Saftpulver.
Doch, gibt's.
Oder? Okay, also beim Saft habe ich ja auch die Wahl, kaufe ich jetzt Glas oder Plastik oder vielleicht auch Pulver. Aber bei vielen anderen Sachen habe ich ja gar nicht die Wahl. Also im Supermarkt sind dann die Kartoffeln schon im Netz oder, weiß ich nicht, der Tischtennisschläger schon in Plastik eingepackt. So.
Ja, es gibt ja auch Unverpacktläden, jetzt für Essen zumindest. Das ist aber eher eine Nische noch, ne? Aber durch strengere Regeln kann die Politik ja schon eingreifen und das alles ein bisschen eindämmen.
Also sowas, was die EU ja jetzt auch macht, indem sie vorschreibt, ne, mehr muss recycelt werden bei Verpackungen von Plastik.
Genau, und wenn die das vorschreiben, dann müssen sich die Hersteller auch was einfallen lassen. Also es gibt weltweit auch gar nicht so viele Plastikhersteller. Und wenn man denen Druck macht, zum Beispiel festlegt, dass Plastik besser recycelbar sein muss, dann könnte sich schon was bewegen.
Und was ist jetzt eigentlich mit Bioplastik? Also ab und zu passiert es mal, dass ich so eine Plastiktüte in die Hand kriege und dann steht da irgendwie drauf, biologisch abbaubar. Und dann weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich dann damit anfangen soll. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Oder so Wegwerfbesteck aus Bambus oder so. Steckt da irgendwo eine Lösung drin oder ist das am Ende nur Greenwashing?
Oh, das ist eine komplizierte Geschichte mit dem Bioplastik. Es kann sein, dass das dann nicht aus Erdöl ist, sondern aus Material, das nachwächst. Also Maisstärke oder Kartoffelstärke oder Zuckerrüben. Und je nach Bioplastikart kann es auch sein, dass dieses Material wirklich irgendwann verrottet. Aber da muss man genau drauf gucken, ob das wirklich aus nachwachsenden Rohstoffen ist und verrottet.
Aha, also muss nicht sein.
Gut. Genau, und das Problem an Bioplastik ist auch, dass unser Abfallsystem da leider überhaupt nicht drauf ausgerichtet ist und im Normalfall verrottet es halt nicht, sondern wird verbrannt.
Und in die Biotonne darf ich das auch nicht schmeißen, nehme ich mal an, ne?
Nee, dafür verrottet es leider zu langsam. Und Umweltorganisationen wie der WWF, die sagen, Bioplastik könnte funktionieren, wenn es dafür eigene Kreisläufe gibt. Also extra Mülltonnen, extra Deponien. Das ist aber ja natürlich nicht so richtig realistisch, ne? Ja, schwierig.
Ja, ich glaube, die meisten Leute sind schon sehr challenged, wenn sie ihre gelbe Tonne angucken.
Ja,
so.
Ich habe noch nicht mal eine Biotonne, ja. Und was ja auch ein Problem ist bei Bioplastik, selbst wenn das aus Maisstärke oder Zuckerrüben ist, dann brauchst du ja auch dafür Anbauflächen. Also das ist für die Umwelt auch eine Belastung.
Okay, also ich versuche jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Wäre in jedem Fall gut, wenn weniger Plastik neu hergestellt wird aus Erdöl. Also dann auch lieber weniger verpacken, weil egal mit was ich dann am Ende meinen Apfel oder so verpacke, das macht halt immer Müll und es verbraucht immer irgendwie Energie in der Herstellung. Und Plastik sollte am besten recycelbar sein, sodass man es mehrfach verwenden kann.
Genau. Und wir können ja auch ein bisschen selber drauf gucken, ne? Wo brauchen wir Plastik und wo nicht? Oder wo kann man das vermeiden? Ich nehme jetzt zum Beispiel immer so eine faltbare Dose mit, wenn ich in einem Restaurant essen gehe und packe dann da den Rest ein. Das hat mir schon sehr viel Einwegverpackungsmüll gespart, auch wenn die Dose aus Plastik ist.
Vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp. Also wo könnt ihr gut auf Plastik verzichten? Schickt uns eine Sprachnachricht an 0173 540-1163. Oder per Mail geht natürlich auch an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Ja, wir freuen uns. Und Kerstins Podcast zum Thema Plastik heißt Gefährlich praktisch und den haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Wir reden ja immer wieder über die Entscheidungen der EU, also wie gerade eben auch, ne, dass die EU Plastik einschränken will. Gehört alles zum Green Deal?
Die EU-Kommission will mit diesem Green Deal erreichen, dass die Länder der Europäischen Union sich sehr, sehr stark umstellen, sodass Klima und der Planet besser geschützt werden.
Da gehört eine ganze Menge zu, also Energiewende, Verkehrswende, natürlich Plastik auch. Und ein ganz großer Brocken ist die Landwirtschaft. Die hat natürlich einen riesen Einfluss auf unsere Umwelt und auch aufs Klima. Und da geht aber auch das meiste Geld rein, das die EU zu verteilen hat. Und deswegen hätte man hier eigentlich einen guten Hebel für mehr Umweltschutz, könnte man zumindest meinen.
Ja, viele der Landwirtinnen und Landwirte finden diese Veränderungen und die strengeren Umweltauflagen nicht so gut. Hat man ja auch gesehen bei den Bauernprotesten. Die gab es nicht nur in Deutschland, die gab es auch in Frankreich, in Spanien, Portugal, Italien, Polen, Belgien.
Ja, und sie hatten Erfolg. Wir erleben gerade, dass manche EU-Entscheidungen auf dem Weg durch die Instanzen, also durch die Ausschüsse und dann durchs EU-Parlament und dann im EU-Rat, dass sie immer weiter abgeschwächt werden, manche auch blockiert werden oder auch, ja, eigentlich sind sie schon durch und dann werden sie doch wieder zurückgedreht.
Das ist gerade passiert oder passiert gerade beim Renaturierungsgesetz der EU. Haben wir auch schon drüber geredet hier im Podcast. Und das ist ein Riesending, das die EU-Kommission vorhat. Da geht es darum, kaputte Ökosysteme wieder zu reparieren.
Ja, da gab es viel Streit drum und dann war das Gesetz irgendwann endlich durchs EU-Parlament. Und dann hieß es ja, also dass die Länder da zustimmen, das ist nur noch Formsache. Ist es aber nicht, denn die Länder haben nicht zugestimmt, zumindest nicht genügend. Und das Gesetz hängt jetzt da quasi in der Luft, weil es eben nicht genügend Ja-Stimmen gibt.
Was Umweltorganisationen ziemlich beunruhigt, weil sie sagen, das wurde so lange ausgearbeitet, das wäre so viel Verbesserung in Sachen Klima. Und jetzt steht das auf der Kippe, nachdem man sich eigentlich schon einig war. Und dann kam dazu dann auch diese Woche noch eine Rolle rückwärts. Das EU-Parlament hat nämlich entschieden, dass Regeln für die Landwirtschaft, die es schon gibt, dass die gelockert werden.
Ja, bisher durfte da nämlich nicht alles bepflanzt werden oder von Tieren beweidet werden, sondern die Landwirte und Landwirtinnen, die mussten 4% ihrer Fläche brach liegen lassen, wenn sie von der EU Fördergeld wollen. Also zum Beispiel können die da draus so einen Blühstreifen machen oder eine Hecke und da können dann Insekten wohnen oder Vögel brüten. Also die Tiere, die da, wo momentan Landwirtschaft betrieben wird, ja, kaum noch Platz zum Leben finden.
Ja, und im Eilverfahren hat das EU-Parlament jetzt aber dafür gestimmt, dass diese 4%-Regel wegfallen soll und dass auch noch ein paar andere Vorgaben wegfallen, die die Artenvielfalt und die Böden eigentlich schützen sollen.
Da sind Forschende ziemlich entsetzt und sagen, die Landwirtschaftspolitik der EU, die wird jetzt in wenigen Wochen um Jahrzehnte zurückgeworfen. Gerade erst hat eine Studie in Science gezeigt, dass es langfristig gut ist für die Artenvielfalt, für die Böden und für die Ernte, wenn man in der Landwirtschaft nicht nur kilometerlang Raps oder Weizen anpflanzt und sonst nichts, sondern wenn man auch sowas wie Blühstreifen, Bäume hat und verschiedene Früchte im Anbau abwechselt.
Ja, und wir gucken ja bei Update Erde, auch wenn es geht, drauf, was wir machen können. Und in dieser Sache wäre das Wählen gehen bei der Europawahl. Ist ja auch schon bald, am 9. Juni. Und da könnt ihr ja mitbestimmen, wer im EU-Parlament sitzt. Und ihr könnt euch informieren, wofür die Politikerinnen und Politiker jeweils so stehen. Und
dazu gibt es von uns, von Update Erde, auch eine Sonderfolge kurz vor der Wahl, in der gucken wir uns alle Parteien nochmal genau an, durchleuchten die und schauen, was wollen die eigentlich in Sachen Klima und Umwelt. Schutz, damit ihr dann am Ende gut informiert wählen könnt. Wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug.
Wohin geht's?
Nach Kasachstan.
Ich war noch nie da, aber Kasachstan steht jetzt auch ehrlich gesagt nicht so auf meiner Reiseliste auf Platz 1.
Ja, kannst du vielleicht nochmal überlegen. Mhm. Also stell dir vor, wir fahren mit dem Jeep durch die Steppe, Da ist roter Sand, wo wir durchfahren, so hier und da mal so kleine Grasbüschel und so am Horizont gestreifte Berge. So sah es da wirklich aus. Ich war da mal vor ein paar Jahren, um Przewalski-Pferde zu suchen.
Przewalski-Pferde, die kenne ich, also der Name ist ja schön und die kenne ich aus meinem Pferdequartett noch von früher. Und wenn ich richtig das in Erinnerung habe, sind das Wildpferde,
ja,
korrekt?
Ja.
Die so ein bisschen klein, pummelig, Stoppelmähne, so ein bisschen wie Haflinge aussehen, kann das sein?
Ja, so ähnlich.
Und die leben in Kasachstan.
Jein. Also früher gab es da große Herden in Zentralasien. Da sind wirklich zehntausende Tiere durch die Steppe gezogen. Und die Menschen da haben die geritten, die haben die gegessen. Und die Tiere wurden aber auch von Bauern in die Wüste gedrängt. Und deswegen waren sie dort irgendwann ausgestorben. Und in den 50er Jahren war es tatsächlich so, dass es auf der ganzen Welt nur noch 12 Tiere gab. Und zwar alle in Zoos, also auch in deutschen Zoos.
Krass wenig, sehr wenig, 12
ja.
Tiere.
Ja. Aber jetzt tatsächlich ist es so, dass immer mehr von diesen Zootieren auch den Weg zurück in die Freiheit finden. Und gerade hat der Tierpark Berlin angekündigt, dass er 8 Przewalski-Pferde in der kasachischen Steppe auswildern will. Also die sollen schon im Juni, also jetzt ziemlich bald, ausgeflogen werden.
Ich habe diese Meldung, dass das passieren soll, auch gelesen und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, was sowas bringt. Also ist sowas wirklich gut für die Tiere und die Natur, solche Auswilderungsprojekte? Oder sind es irgendwie nur so Einzelaktionen, wo man irgendwie was Krasses, Kompliziertes macht und dann haben wir Menschen ein paar hübsche Fotos mit Wildpferden hinterher?
Klären wir jetzt, okay? Bei dem Projekt, das jetzt bald losgehen soll, da geht es auf jeden Fall darum, das wiederherzustellen, was früher mal war, also diese frühere Steppe. Das hat mir Christian Kern gesagt, der ist der zoologische Leiter vom Tierpark Berlin und der wird die Wildpferde selbst auch begleiten nach Kasachstan.
Man nennt ja diese zentral-kasachische Steppe auch die Serengeti des Ostens. Es gibt aber einen großen Unterschied zur Serengeti und das ist, dass die großen Tiere fehlen, also die großen Grasfresser wie Wildpferde und Saika-Antilopen.
So, die Wildpferde sollen da jetzt wieder hin, ne? Also das heißt, das ist dann auch gut für die Natur da?
Das soll für beide gut sein, also für die Tiere und die Natur, ja? Also die Pferde können wieder in den Lebensraum, an den sie sich ursprünglich mal angepasst haben, also wenn du so willst, in ihre Heimat, ihre ursprüngliche. Und das Ökosystem hat aber auch was davon. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, ja, die Steppe kommt eigentlich gut alleine klar.
Ja.
Aber Christian Kern sagt, das ist nicht so.
Es gibt die wissenschaftliche Annahme, dass das Ökosystem Grassteppe in Kasachstan eben nicht in voller Breite funktioniert, so gut wie sie funktionieren könnte oder wie sie früher funktioniert hat, als die großen grasfressenden Herden dort noch gelebt haben.
Ja, die Pferde haben eine wichtige Funktion, die fressen die Gräser kurz und die stellen sicher dann, dass die Steppe halt auch Steppe bleibt und da nicht plötzlich irgendwas anderes wächst. Und sie verhindern aber auch, dass Buschbrände entstehen, weil sie eben das Gras fressen und nicht so viel trockenes Gras übrig bleibt, was dann brennen kann. Und sie düngen mit ihren Pferdeäpfeln den Boden und verteilen Pflanzensamen damit.
Ja, wenn ich jetzt die Steppe düngen will in Kasachstan, dann brauche ich aber schon ein bisschen mehr als 8 Pferde aus Berlin, oder?
Ja, hast du völlig recht. Es sollen auch noch mehr Pferde kommen in ein paar Jahren. Christian Kern hat mir gesagt, dass theoretisch da 6000 Wildpferde in dieser Steppe Platz hätten. In der Mongolei, in der Wüste Gobi, da hat man sowas schon gemacht, so eine Auswilderung. Und inzwischen lebt da die größte freilebende Population von Przewalski-Wildpferden mit mehreren hundert Tieren.
Und die gibt's dann nur, weil mal Tiere ausgewildert wurden. Sonst wird's die nicht geben.
Genau, ja, ja, ja. Hat aber auch so, ja, 30 Jahre gedauert, bis das so viele geworden sind.
Okay, und in Kasachstan will man das jetzt genauso machen?
Tatsächlich hat man das auch schon vor gut 20 Jahren schon mal probiert. In einem anderen Gebiet im Südosten von Kasachstan. Und den Pferden bin ich vor ein paar Jahren mal hinterhergereist quasi, um zu gucken, was aus denen eigentlich geworden ist. Und vielleicht können wir gerade den Jeep nochmal hören, damit wir uns da geistig wieder reinversetzen können.
Ja, stimmt. Du warst ja schon mal da. So, hast du die Pferde gefunden, die du gesucht hast?
Ich wusste schon, dass mehrere Pferde nach ihrer Ankunft relativ schnell gestorben sind. Vielleicht wegen einer Krankheit, weiß man nicht so genau.
Traurig.
Und wenn man in dieses Gebiet der Pferde rein will, dann muss man an einem Kontrollposten vorbei. Das war in dem Fall Amir Shan und das war so ein Mann im so Militärdress mit so ganz vielen Goldzähnen im Mund.
Alle haben Namen. Gollum, Gdalka, Chianti. Das Kleine habe ich Sarigul genannt. Ich beobachte sie jeden Tag, wo sie hingehen, was sie essen und wann sie Wasser trinken. Alles kommt in ein Tagebuch.
das gab auch ein Fohlen und er hat dann auch noch gesagt, ja, also die Pferde sind alle normal und fett. Und da meinte unser Fahrer so, ja, dann können wir die ja essen.
Na, dafür sind die wahrscheinlich nicht dahin gebracht worden.
Nee.
Hast du die Pferde denn dann gesehen?
This is the horse.
Ja, also irgendwann im Auto hat unser Fahrer dann gemeint, ah, guck mal. Und da tatsächlich so zwischen zwei Grasbüscheln haben uns zwei so kaffeefarbene Tiere angeguckt.
Ja, cool.
Und dann sagt der Fahrer aber, Kulan, Kulan.
Heißt?
Ja, er hat sich verguckt, es war ein Wildesel.
Oh nein.
Das war aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Die sehen sich sehr ähnlich auch. Und die Wildesel sind eigentlich genauso spannend, weil die wurden auch ausgewildert in Kasachstan. Und das hat richtig gut funktioniert. Inzwischen leben mehrere tausend dort. Mit den Pferden hat es damals leider nicht so geklappt. Wir haben keine mehr gesehen und die Population in Kasachstan hat sich leider auch nie so richtig vergrößert.
Ja gut, aber ich meine, die Esel bewirken ja wahrscheinlich in der Steppe dann auch schon mal diese positiven Sachen, ne?
Ja, teilweise auf jeden Fall. Nicht genau das Gleiche.
Und weißt du, wie das jetzt ist im Moment? Also gibt es die Pferde, die du damals gesucht hast? Gibt es die noch?
Das wollte ich auch gerne wissen und habe Christian Kern, also den Biologen vom Tierpark Berlin, dazu gefragt.
Es gibt dort, glaube ich, noch zwei Tiere, ja.
Das ist ja richtig deprimierend.
Ja, fand ich auch.
Für den ganzen Aufwand.
Ja, man hat tatsächlich, nachdem man die Tiere da ausgesiedelt hat, hat man herausgefunden, dass das Gebiet wohl gar nicht so toll ist für die Pferde.
Oh, ja. Also kann man das nicht vorher nachgucken? Ich hoffe, das haben Sie jetzt bei dem neuen Projekt.
Ja, bei dem neuen Gebiet ist das anders. Das soll tatsächlich ganz doll perfekt sein für die Pferde. Aber es hat natürlich auch keiner gesagt, dass diese Wiederansiedlungsprojekte einfach sind.
Aber es gibt ja schon einige Auswilderungsprojekte immer mal mit unterschiedlichen Tierarten. Gibt es dann Tiere, bei denen das Auswildern gut klappt?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland ist zum Beispiel der Luchs so ein Beispiel. Der war mal ausgestorben in Deutschland und wurde dann aber in den 70ern wieder angesiedelt. Und inzwischen leben so zwischen 150 und 200 Luchse hier in den Wäldern. Also zum Beispiel im Bayerischen Wald. Kannst du mal hinfahren, wenn du einen sehen möchtest. Und beim Seeadler zum Beispiel hat das auch ganz gut funktioniert. Also da gibt es auch wieder mehr bei uns.
Ja, wenn ich jetzt so denke, ne, Wildpferde, Seeadler, das sind ja auch irgendwie, naja, Arten im Tierreich, die machen was her.
Mhm.
Ich frage mich, ob man das auch für Tiere macht, die, ich sag's mal so, klein und hässlich sind.
Ja, kommt drauf an, sagt Christian Kern.
Es gibt nordische Zoos, die auch Insekten auswildern. Wir in den Zoologischen Gärten Berlin haben auch unsexy Arten, wie Sie gerade gesagt haben, die wir wieder ansiedeln oder für Wiederansiedlungsprojekte zur Verfügung stellen. Also wir tun das zum Beispiel mit Habichtskäuzen, mit Bartgeiern, mit Moorenten. Das sind jetzt keine charismatischen Arten.
So ein Käuzchen ist doch vielleicht süß, oder?
Ja, ich kenne auch viele, die sie nicht süß finden. Ich finde sie auch süß. Aber die haben alle eine ökologische Funktion tatsächlich.
Schönes Interview, Sophie.
Ja, also es gibt so ein paar Schlüsselarten, die sind einfach besonders wichtig für Ökosysteme. Und inzwischen denkt man beim Naturschutz sowieso eher in Ökosystemen als in einzelnen Arten, die man schützt. Weil so eine Art kann ja am Ende auch nicht ohne einen gesunden Lebensraum überleben.
Gut, dann drücken wir mal die Daumen, dass das Auswildern jetzt bei diesen neuen Urwildpferden in Kasachstan klappt.
Was geht?
Na, Sophie? Gemütlich, oder?
Schöner
ja, Kaffee jetzt im Garten.
Käppchen!
Ja.
Ein bisschen ruhiger wäre schon netter, glaube ich.
Ja, schön Rasenmähen am Samstagvormittag findet statt in sehr vielen Gärten in Deutschland.
Mhm.
Aber Naturschützerinnen und Naturschützer sagen, mach doch mal einen mähfreien Mai.
Oh ja. Und dann ist es ganz ruhig im Mai plötzlich, in allen Gärten.
Ja, in unserer Rubrik Was geht, gucken wir immer, was gut läuft in Sachen Klimaschutz und Artenvielfalt oder was wir selbst in der Hand haben. Und ich dachte mal, wir gucken mal, was es mit diesem mähfreien Mai auf sich hat, warum das vielleicht hilfreich ist für Pflanzen und Tiere. Auch wenn man selbst keinen Rasen hat, den man mähen kann. Aber es ist schon interessant, was sich auf einer Wiese so verändert, je nachdem, ob man mäht oder nicht.
Also ich würde jetzt einfach mal vermuten, wenn ich nichts mache und alles so stehen lasse, dann ist das bestimmt erstmal gut für Insekten und vielleicht andere, so kleinere Tiere. Die haben da mehr Schutz, können sich verstecken und vielleicht wächst auch hier und da eine Blume.
Genau, unter anderem ja. Also die Mähfreier Mai-Aktion kommt ursprünglich aus England und eine Umweltorganisation hat dann untersucht, was dann passiert, wenn man im Mai nicht mäht. Und die haben festgestellt, dass es dann auf der Rasenfläche 10-mal mehr Nektar für Insekten gibt.
Okay, das ist richtig viel, aber kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Rasen an, oder? Wenn ich so manchen ganz komplett grünen Rasen angucke, da ist ja nur Gras, da ist ja kein Blümchen.
Ja, wenn der Rasen super ordentlich ist mit nur Gras, dann ist da natürlich nicht so viel zu holen. Aber auf so einem Rasen ist ja dann doch öfter mal so ein Gänseblümchen dabei, ne? Oder Klee. Und die blühen öfter und die Stängel werden stärker, wenn man sie ungefähr alle 4 Wochen kürzt. Also für diese Pflanzen ist Mähen grundsätzlich schon gut, aber eben halt nicht zu oft. Du kannst auch länger Rasenmäherpause machen und das ist dann eher gut für andere Blumen, die mit den längeren Stielen, die haben dann oft so schöne Blüten, so lila, blau, rosa, so.
Aber so als totale Rasenmäher-Expertin weiß ich natürlich, dass wenn man den ein bisschen zu lang wachsen lässt, kommt man da mit dem Rasenmäher überhaupt nicht mehr durch. Da muss man irgendwie so mit der Sense oder so ran.
Ja, der Sinn des Ganzen ist jetzt natürlich nicht, dass du deinen Rasenmäher schrottest oder dich mit einer Sense verletzt. Sondern
ja, ich meine, Beine sind mir lieb. Die ja, möchte ich ganz gerne noch lange behalten.
Na, die Hauptidee hinter diesem mähfreien Mai ist zu zeigen, dass ein unordentlicher Garten besser ist für die Artenvielfalt und Tiere. Und viele Tiere kommen auch jetzt erst aus ihrer Winterruhe und verstecken sich noch in Ritzen oder unter Totholz und im Boden. Deswegen ist es für die auch ganz gut, wenn sie im Mai noch Ruhe haben und das Mähen erst danach anfängt.
So, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende unserer Folge. Anka, was nimmst du mit? Was hast du gelernt?
Ja, ich bin beruhigt, dass das Wildpferde auswildern wohl nicht einfach so eine romantische Aktion ist für mehr Fotos und mehr Pferdequartett, sondern fürs Ökosystem hoffentlich was bringt. Und was nimmst du mit?
Ich bleib gedanklich total an diesen Elfenbein-Billardkugeln hängen. Zum einen denke ich, ach wie witzig, dass damals schon quasi Plastik entwickelt wurde für Spielzeug, wenn man so will.
Ja.
Ist ja bis heute irgendwie noch, besteht viel Spielzeug da draus. Und andererseits irgendwie muss man schon auch so ein bisschen mitdenken, dass wir heute vielleicht ganz dankbar sein können, dass wir halt sowas aus Plastik haben, solche Billardkugeln, und nicht mehr aus Elfenbein, aus Stoßzähnen von Elefanten. Genau.
Ja. Deine Minute Natur.
Und jetzt machen wir einfach mal das Licht aus.
Und reisen nach Puerto Rico in ein Sumpfgebiet.
So klingt das da nämlich nachts.
Wir sagen Tschüss, wir sind Anka Horn
und Sophie Stiegler. Ganz schön dunkel hier jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.